Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute habe ich jemanden zu Gast, den wahrscheinlich ziemlich viele Gitarristen da draußen schon mal auf Instagram oder irgendwo im Netz gesehen haben. Paul von Pauls Gitarrenwerkstatt aus Essen-Rüttenscheid. Der Stadtteil von Essen, der schon sehr viel Geld von mir im Tausch für Erfrischungsgetränke erhalten hat. Aber das ist jetzt nicht Thema. Bei Paul landen nämlich Gitarren, die komplett durch sind. Vintage-Schätze, Katastrophenfälle und wahrscheinlich auch Instrumente, bei denen andere längst aufgegeben hätten. Wir quatschen heute ein bisschen über Gitarren, Reparaturen, Musiker, verrückte Kundenstories, Social Media und generell dieses ganze Ding zwischen Handwerk und Musik. Leidenschaft. Paul, mega schön, dass du da bist. Hi.
Hey Frank, freut mich voll. Danke für die Einladung tatsächlich. Endlich mal auf der anderen Seite mal wieder zu sitzen und quasi Fragen zu hören und darauf zu antworten. Finde ich voll geil.
Ja, sehr gerne doch. Und gerade so Gitarrenwerkstatt ist ja auch für mich als Hobby-Gitarrist auch immer ein sehr interessantes Thema. Ich habe mich mal so durch deine Videos durchgescrollt, auf eure Videos. Aha. Das ist schon richtig Profi, was ihr da so erzählt. Manchmal wusste ich gar nicht, worüber ihr euch da erzählt, aber ich habe trotzdem zugehört.
Hey, danke fürs Feedback. Ich versuche das ja tatsächlich, muss da so ein bisschen mal so ein bisschen weiter ausholen, mal glaube ich, dieses ganze Social Media Ding.
Ja.
Ehrlicherweise ist das, glaube ich, immer so ein bisschen temporär, gerade auch bei mir. Ich weiß, ich habe das letztes Jahr mal eine Zeit lang auch mal wieder gemacht und dann merke ich aber, wenn dann zu viel los ist, dann verliere ich so ein bisschen die, nicht die Lust daran, aber so ein bisschen das Ding von, hey, es gibt wichtige Sachen, weißt du?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, wenn wir das machen, das ist so mein Weg. Ich mag das total gerne, wenn ich mir halt irgendwelche Gitarrenreparaturvideos irgendwie auf YouTube oder auch auf Instagram angucke, mag ich das schon, wenn das total dokumentarisch ist. Ich merke aber tatsächlich manchmal, es machen so viele und ich würde das gerne so ein bisschen verkürzt und zumindest, da kann man sich drüber streiten, einigermaßen humorvoll machen, dass man die Leute auch so ein bisschen abholt, weißt du?
Ja.
Weil es machen, meiner Meinung nach, genug Leute machen das schon immer so, dass das halt total dokumentarisch ist, was ich total cool finde. Aber das machen mir zu viele und ich dachte mir immer so, lass das doch mal so machen, dass wir das so ein bisschen ein paar Takes einfangen und so Einblicke halt geben können und am Ende des Tages auch so eine ehrliche Meinung zu den Dingern einfach abgeben können. Das ist mir immer wichtig, tatsächlich. Ja,
genau. Also ich finde auch, es kommt immer total authentisch rüber, auch wenn du deine beiden Arbeitskollegen fragst, was sie denn davon halten, von, sagen wir jetzt nur der Fall Fender oder so, ist gerade ein ziemlich großes Ding in der Musiklandschaft. Gerade für die, die gerade zuhören, wissen Fender, was ist das überhaupt? Das ist eine Gitarrenmarke. Gib mal bei Google Fender und Klage, Urteil oder sonst was ein. Da werdet ihr schon sehen, was da gerade so gebacken ist. Ja, wie bist du eigentlich dazu gekommen, an Gitarren rumzuschrauben?
Jetzt kommst also da muss ich ein bisschen weiter, glaube ich, ausholen. Ehrlicherweise war das, ich bin da so reingerutscht tatsächlich.
Natürlich.
Ja, wie das immer so ist. So. Ich weiß, damals hier in Essen gibt es den legendären Musikshop Axel. Das ist eigentlich so der Gitarrenladen, den es schon seit den 90ern gibt. Also sogar, ne Quatsch, nicht seit den 90ern, seit den 90ern mit dem jetzigen Inhaber. Liebe Grüße an den Lars an der Stelle. Und ich bin da schon immer jahrelanger Kunde gewesen, so als Kiddie, hab da Praktikum gemacht, bla bla bla. Und der hat mich dann irgendwann so vor, weiß ich nicht, knapp 15 Jahren mal gefragt, ob ich da arbeiten möchte. Und dann irgendwie hat sich das beruflich alles so ergeben. Und da hieß es dann so ein bisschen, weil mein Vorgänger, der Boris, der die Werkstatt im Musikshop Axel lange vorher gemacht hat, der hat halt, wie man so schön sagt, im Sack gehauen. So, der hat sich beruflich anders weiter orientiert und ist auch in eine andere Stadt gezogen. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Und dann sollte ich die Werkstatt so ein bisschen beerben. Und das war, glaube ich, so ein Ding von, ich bin handwerklich begabt, offensichtlich, so tatsächlich. Aber da sich dann so Wissen drauf zu schaffen, das hat echt ultra, ultra lange gedauert. Und das war auch mit total viel, ich weiß nicht, wie viele Extrastunden ich da verbracht habe und Bücher gelesen habe und alles Mögliche und einfach gemacht. Auch ein Zupfinstrumentenmachermeister hier aus Essen werden, der Thorsten Lietz, ganz liebe Grüße, der hat mir auch super viel gezeigt. Und ich bin dann halt so reingerutscht und habe dann irgendwann gemerkt, boah, ich habe da ultra viel Bock drauf und möchte das halt immer weiter gerne vertiefen tatsächlich. Ich habe mich dann halt immer an ich sag mal so, an Leuten orientiert oder an Companies, wo ich für mich gesagt habe, hey, die machen das und das handwerklich ästhetisch gut. Mhm. Und das möchte ich dann irgendwie reproduzieren. Mhm. Und bin immer noch tatsächlich ehrlicherweise immer so ein bisschen unvollendet für mich, weil ich halt gerne den klassischen Zupfinstrumentenmacher gemacht hätte, ehrlicherweise. Mhm. Also einfach so für mich, ehrlich, also so für mein Ding, das zu machen. Hatte auch mal zeitweise überlegt, Gitarrenbau zu studieren. Das kann man mittlerweile halt auch es geht an der FH Zwickau mit Standort Markneukirchen. Mhm. Kann man das auf Bachelor Master mittlerweile machen, hatte ich mich auch mal beworben gehabt.
Okay.
Aber habe mich dann dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, also ich war da mit meiner eigenen Werkstatt oder mit einem eigenen, ja, Kundenrepertoire einfach schon zu weit fortgeschritten. Und okay. Dann wollte ich nicht nochmal irgendwie 5 Jahre woanders hingehen, weil ich mir dann dachte, ich baue mir jetzt hier was auf. So. Mhm. Aber um das verkürzt zu sagen, ich bin da tatsächlich so reingerutscht. Mhm. Ich habe auch in meiner Jugend dann auch selber immer irgendwie mir Sachen eingebaut, aber ehrlicherweise so richtig so, dass dann vertieft ist dann erst so mit dieser Musikshop-Axel-Zeit gekommen, so in meinen ganz jungen 20er Jahren tatsächlich, ja.
Ja, mhm. Ja, ist total krass, den Axel kenne ich auch, also den Laden, das war auch der Punkt schlechthin in Essen, da oben am Hauptbahnhof. Und ich habe damals auch meine ersten Bandkontakte gehabt, da gab es so ein schwarzes Brett für die jungen Leute unter euch. Es gab da noch nicht dieses Internet und da waren dann so Anzeigen auf Papier und mit Telefonschnipseln drauf. Hier, ich suche Gitarristen oder sonst was für U2-Coverband oder sonst was. Mhm. Und so haben sich früher die Bands so zusammengefunden, auch mal ganz interessant. Und mega interessant. Aber es heißt ja, du hast dir das selbst beigebracht und es ist jetzt kein Handwerk, wo du in ein Bauhaus gehst und sagst, ich muss da die Bünde irgendwie neu machen. Das musst du dir alles selbst irgendwie erarbeiten, richtig?
Nee, also das, da muss ich sagen, da habe ich mir Support logischerweise auf jeden Fall von Thorsten geholt damals, weil so Sachen wie jetzt eine Gitarre dann selber zu bundieren.
Ja.
Da muss man auch einfach ehrlich sein, weil ich glaube, am Ende des Tages so die ersten Mundierungen, ich glaube, das ist so wie wenn du anfängst zu tätowieren, dann tätowierst du halt erstmal irgendwie so deine nahen Freunde oder dich selber. Ja, wirklich so, ne?
Ja.
Und die erste Gitarre, die ich dann, glaube ich, selbst bundiert habe, war dann, glaube ich, auch meine eigene und dann so die zweite vom richtig guten Kumpel von mir. Mhm. Und das dann auch so, ich weiß, damals auch war das wirklich so die undankbarste Gitarre, die man mundieren konnte, als so eine Epiphone Les Paul, einfach die ein bisschen aufwendiger, weil du den Hals nicht abnehmen kannst, hat die noch ein Binding, muss die Bünde ausklingen, kann alles Mögliche. Mhm. Und dann hat aber irgendwie alles funktioniert, aber das waren dann schon so Arbeiten oder auch Sattelanfertigungen. Wie viele Sättel ich am Anfang gemacht habe, bis die mal irgendwann in so eine Richtung gingen, wo ich sage, ey, endlich läuft das jetzt mal.
Ja.
Und ich muss immer noch sagen, ich hätte wirklich gerne, also nein, ich bin hab viel Autodidakt gemacht, aber trotzdem, der Boris hat mir sau viel gezeigt. Mhm. Dann der Thorsten aus Essen-Werden hat mir sehr viel gezeigt. Auch der Lars aus Musikshop Axel hat dann auch Sachen abgenommen. Aber so richtig, also man muss ja einen Blick dafür haben. Und ich bin schon ultra selbstkritisch, wenn ich dann sehe, so, ey, das holt mich jetzt nicht ab. Und das sieht jetzt noch nicht so aus, wie das bei Gitarre XY, die ich cool finde.
Ja.
Und dann habe ich das so oft dann immer gemacht, dass man einfach in so eine Richtung gekommen ist, wo man einfach sagt, cool, das passt jetzt so, das kann man machen. Und am Ende geht aber, das muss man schon sagen, es geht einfach über Erfahrung. Das ist einfach Erfahrung irgendwann.
Ja.
Aber auch der Punkt, dass man auch wirklich teilweise, und da bin ich bis heute auch noch, dieses Selbstkritische, dass man einfach auch sagt, so, wenn was nicht cool ist, dann ist was nicht cool.
Mhm.
Und ich würde mich auch bis heute nicht, klar hat man jetzt halt irgendwie seine Erfahrungen und ich glaube, wenn ich jetzt, doof gesagt, ultra schlecht laufen würde, würde dieser Laden nicht existieren. Also ich meine, also wenn man jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, doch nur Kackarbeit machen würde, das ist ja nicht so. Aber ich würde mich trotzdem auch nicht an Leuten halt irgendwie messen wollen, die, weiß ich nicht, die eine ganz andere Erfahrung nochmal haben. So, das ist wirklich dieses Buch des Gitarrenreparierens, das ist, glaube ich, ein Fass ohne Boden. Also Instrument zu reparieren, es ist unendlich, wirklich. Das ist Wahnsinn.
Voll. Ja.
Werbefreier und unabhängiger Podcast. Mit PayPal kannst du das unterstützen. Wie? Das steht in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Mittlerweile hast du ja deinen eigenen Laden. Du hast zwei Mitarbeiter bei dir. Was war das für ein Moment, wo du wusstest, yo, ich habe hier mein eigenes Business, ja? Das geht jetzt richtig los. Was war das für ein Gefühl? So ein bisschen auch Unsicherheit oder let's go? Ich bin voll on fire.
bis heute totale Unsicherheit.
Okay, ehrlich, das ist ehrlich, ja.
Ja. Ehrlich, ja. Ehrlicherweise schon. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt von, boah, auch da will ich halt irgendwie das mal auch mal deutlicher ansprechen, auch im Punkt Social-Media-Bereich, weil das hat sich ja alles so ein bisschen dahin entwickelt. Mhm. Dahin entwickelt meine ich, die erste Werkstatt, die ich hatte, also wo ich mich dann so richtig, richtig selbstständig gemacht habe, war Ende 2018, Anfang 2019. Da war der Shop noch ein bisschen kleiner, da war man noch im anderen Standort, da habe ich das super lange erst alleine gemacht. Mhm. Und dann habe ich mal versuchshalber meinem besten Freund angestellt, weil der hat Lehramt studiert, der musste ins Praxissemester und der ist handwerklich auch total begabt und ist auch sowieso musikalisch sehr, sehr versiert. Und dann dachte ich mir, hey, ich stelle den mal auf damals noch 450-Euro Basis an, um mal zu gucken, wie läuft denn das überhaupt, mit jemandem zusammenzuarbeiten.
Ja.
Das war dann auch total, also der Bene ist halt, ich kenne ihn schon ultra lange und deswegen war das schon, war das total easy.
Ja.
Danach, als er dann aufgehört hat, merkte ich, naja, ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, dass man halt so zu zweit das halt irgendwie macht. Mhm. Aber da ging es halt dann auch ganz schnell einfach dahin, dass ich jemanden neuen dann halt brauche. Dann hatte ich halt einen neuen Mitarbeiter dann gesucht und das hat sich dann über einen Kundenstamm halt irgendwie so ergeben, dass ich dann der neue Bene dann war dann damals der Karma, der dann bei mir angefangen hat. Mhm. Genau, auch als 450-Euro-Kraft. Mhm. Und dann hat sich das mit ihm dann so hoch entwickelt, dass er dann Teilzeit bei mir angefangen hat, weil er da ultra viel Bock drauf hatte. Und dann ist das so ein bisschen gewachsen tatsächlich, weil die Aufträge auch mehr wurden und man merkt man so, hey, das macht auch mehr Spaß, zu zweit zu arbeiten tatsächlich. Mhm. Und genau, dadurch ist dann so ein bisschen erstmal dieses, man hat einen Mitarbeiter. Das ist dann erstmal so, hat sich dann da so, ja, wirklich, das hat sich dann so dahin entwickelt. So.
Ja.
Und das muss ich auch total fairerweise sagen, auch was so, boah, das ist halt ein großes Thema tatsächlich, weil meine Haltung war am Ende dann auch die, und das hat sich, das ist einfach so, das hat sich mein jetzt nicht mehr Mitarbeiter, aber mein damaliger Mitarbeiter kam halt auch sehr verdient, einfach auch zu sagen, naja, lass doch, also um den und den Stundenlohn zu bezahlen, muss man halt das und das auch dann dafür nehmen. Also damit will ich sagen, dass man halt, also ich kann nicht erwarten, wenn ich jemanden auf 450 Euro anstelle, dass der, also oder auf Minijob-Basis anstelle, dass der am Ende die Arbeit leistet von jemandem, der Teilzeit oder Vollzeit angestellt ist. Das funktioniert nicht so. Genau. Das ist klar. Also, also in der Theorie ist es klar, aber es gibt genug, also no front, aber es gibt tatsächlich leider genug Jobs, wo das halt erwartet wird, wo man halt wenig bekommt, aber soll es halt trotzdem alles machen. Und das wollte ich halt nicht. Aber trotzdem war es auch ein totaler Prozess, weil am Ende des Tages ist es halt dann schon so, und das meine ich mit diesen Unsicherheiten, wenn du, das ist halt ultra, ultra schwer bis heute noch, weil wir ein sehr kleines Business sind oder ein sehr kleiner Laden sind, dass du direkt mitbekommst, dass das, was die Mitarbeiter hier schrauben, so, dass das ja in den Laden halt irgendwie reinfließt. Und womit ich bis heute in Anführungszeichen zu kämpfen habe, ist dann halt so, naja, am Ende ist halt so, der Mitarbeiter bekommt das, ja, das kriegt er ausgezahlt, aber da ist ja noch voll viel anderes Finanzielle noch hinter so.
Klar.
Und ich bin wirklich, also ich bin geschäftsmännisch, bin ich so eine Oberniete, das kannst du dir nicht vorstellen.
Okay.
So. Das ist wirklich so ein Prozess von, da überhaupt mal hinterzukommen und natürlich dann trotzdem zu rechnen, naja, es muss sich ja trotzdem für alle halt irgendwie lohnen, weißt du, so, also der Laden muss bezahlt werden, alles Mögliche.
Miete
und Gehälter dann auch und die Leute sollen vernünftig bezahlt werden und dazu, ich versuche das ein bisschen zu verkürzen, damit es nicht ganz ausufert. ich merke immer diese Unsicherheit, weil ja, es läuft, aber dahinter steht sehr, sehr viel. Und dahinter steht tatsächlich auch viel Dinge, die nicht zu kalkulieren sind. In der Theorie ist viel zu kalkulieren, also sprich mit klar habe ich dann irgendwie Planzahlen, wo ich jetzt sage, so hey, jetzt in dem Fall meine Mitarbeiter Jappo und Till, ihr müsst einen Umsatz, also nicht einen direkten Umsatz, das muss an dem Tag nicht in der Kasse sein, aber ihr müsst an dem Tag für so und so viel Geld müsst ihr Gitarren repariert haben, wo Rechnungen für geschrieben sind. So. Am Ende ist es aber schwer, weil du hast genug Gitarren, wo das einfach, dann hältst du dich an einer Gitarre den ganzen Tag halt irgendwie auf oder was auch immer und dann will das nicht fertig werden, weil einfach der Wurm drin ist oder weil was Unvorhersehbares ist. Und dann wirft dich das natürlich so ein bisschen zurück so und nicht falsch verstehen. ja, der Laden läuft gut, um Gottes Willen. Das will ich, also, und ich bin da auch total stolz drauf, aber da ist immer noch bis heute, und ich weiß noch nicht, ob ich das wegbekomme, ist einfach diese große Unsicherheit einfach auch drin, so von wegen, boah, wie viel Bestand hat das lange? Das weiß ich noch nicht. Da bin ich so ein bisschen zerrissen.
Mhm. Ich glaube, das haben viele Selbstständige, nicht nur im Musikbusiness, diese Unsicherheit. Was ist, wenn die Aufträge einbrechen, wenn kein Geld mehr reinkommt? Und du hast ja Mitarbeiter, für die übernimmst du ja Verantwortung. Also du bist ja nicht nur Vorgesetzter, du gibst denen ja quasi einen Grund, warum sie jeden Tag hier erscheinen und dann Gitarren schrauben und sowas. Und das ist Druck, also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da auch ein paar schlaflose Nächte hat.
Also seitdem ich wirklich den Laden auch habe und das mit diesem dieser kompletten Selbstständigkeit, muss ich schon sagen, und das ist sehr ungesund, der Laden nimmt in meinem Dasein extremst viel Raum ein. Mhm. Und das ist völlig egal, ob ich im Urlaub bin oder ob ich auf Tour bin oder was auch immer. Mhm. Der Laden ist immer da. Ja. So. Und das ist so, das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, weil am Ende weiß ich auch, dass ich mir für mich selber aus diesem Laden halt auch total viel Selbstbewusstsein auch rausnehme. Mhm. So, oder rausziehe. Das ist so, das ist einfach dieses Ding, was ich einfach habe. Ja. So. Und zeitgleich ist es aber auch, dafür geht so viel anderes dann einfach, bleibt dann liegen. Mhm. So, und ich merke aber auch trotzdem das Ding von, wenn ich jemanden Sonntag verbringe oder einen Feiertag oder was auch immer oder bin nach Ladenschluss noch hier, ich mache das ja trotzdem gerne. So. Mhm. Und das ist manchmal so ein Wechselspiel zwischen, hey, ich will das jetzt irgendwie noch fertig bekommen, aber dann auch irgendwie so, hey, ich will das jetzt noch für mich fertig bekommen. So. Mhm. Also so zwischen Druck und Entspannung. Mhm. Aber ja, dieses, ich habe mich da mittlerweile so dran gewöhnt, und ich, wie du schon sagtest, das ist ja nicht nur in einer Gitarrenwerkstatt so, das ist ja in voll vielen kleineren Betrieben auch immer so. Und auch diese Existenzängste, ey, wenn Japp und Till jetzt hier wären, die würden sich kaputt lachen, weil ich manchmal wirklich unter der Woche, dann kriege ich dann eine Krise von so, boah, jetzt sind irgendwie keine Aufträge reingekommen.
Ja.
Und dann merke ich so richtig, dann werde ich nervös. Mhm. Und ohne Scheiß, Frank, das ist wirklich so, dann so 2-3 Tage später ist der Laden wieder brechend voll.
Okay.
Und das klingt, da bin ich sehr vorsichtig, das auszudrücken, weil das kenne ich nicht. Mhm. Also ich kenne das nicht, nichts zu tun zu haben. Auch in den, wenn ich die ganze Musik schon Axelzeit damit noch einrechte, es gab ein Tag in 14 Jahren, wo ich Gitarren repariert habe, wo ich einmal die Werkstatt komplett leerte, wo alles fertig war. Hm. In 14 Jahren einmal. Und seitdem nicht mehr. Und das, da muss ich sehr, sehr demütig sein, weil ich kenne das nicht, dass am Ende der Laden leer ist. Doch Corona. Also Corona nehmen wir jetzt auch mal raus, weil da war dann irgendwann natürlich dann, hat man auch mal alles fertig gehabt, weil man dann eine Schließung hatte in dem Fall.
Ja.
Aber ich kenne das nicht, nichts zu tun zu haben. Es ist immer, es kommen Aufträge rein, wofür ich sehr dankbar bin. Mhm. Aber wie das als Deutscher immer so ist, man beschwert sich einfach über alles. Man beschwert sich über zu viel Arbeit, zu wenig Arbeit, ist zu warm, ist zu kalt, alles Mögliche. So. Mhm.
Ja, ich glaube, es kommt immer auf jeden Fall selber an und ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Lass uns mal wieder ein bisschen über Musikinstrumente sprechen, statt über Bürokratie und
ja, gerne.
Ganzen Kram. Was ist für dich eigentlich das Faszinierende an Gitarren? Für Außenstehende ist es ja einfach nur ein Stück Holz, Metall und ein paar Saiten. Aber irgendwie für dich und mich natürlich nicht.
Für mich ist, also das kann man auf, glaube ich, mehrere Ebenen, glaube ich, beziehen. Für mich immer ist so, was das Spielerische immer angeht, dachte ich mir immer so, ey, irgendwie ist eine Gitarre, ob das jetzt, nehmen wir vielleicht mal die, ja, wir können auch eine Konzertgitarre auch mit reinnehmen. Aber irgendwie ist das so, wie Englisch zu lernen. Englisch ist, glaube ich, relativ easy. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, von den Fremdsprachen ist das, glaube ich, immer so eine, die ziemlich leicht von der Hand geht. So, du hast wenig Artikel und irgendwie kann man sich da schon sehr, sehr, sehr schnell mit anfreunden.
Ja.
Und irgendwie war das bei der Gitarre, fand ich das irgendwie auch so. Das ist ein Instrument, so klar, jeder Anfang ist schwer. Aber am Ende dachte ich mir, naja, wenn das halt einmal irgendwie läuft und man hat irgendwie so die ersten Basic-Akkorde einfach drauf und den Power-Chord, dann läuft das total. Das damit so.
Ja.
Und damit kommt man auch weit. Damit kann man Welttourneen spielen. So, das ist total geil. Sieht auch noch cool dabei aus. Das fand ich halt auch mal, das finde ich, das ist ein sehr ästhetisches Instrument tatsächlich. Und was mich bis heute wirklich fasziniert, ist die Tatsache, dass die Grundform ob das jetzt eine Telly ist, ob das eine Strat ist, eine SG, eine Paula, ey, die Dinger sind uralt.
Ja.
So, also, ne, die sind wirklich uralt.
Ja.
Und wir werden voraussichtlich noch irgendwie den 100. Geburtstag der Strat und Telly noch irgendwie miterleben. So. Und da hat sich bis heute nicht so ganz viel dran geändert.
Ja.
So, und das finde ich schon irgendwie extremst abgefahren, dass das so viel Bestand hat und teilweise auch so, und das finde ich bis heute noch sehr, sehr faszinierend, ohne jetzt erstmal so einen Vintage-Hype aufmachen zu wollen, aber wenn ich mir irgendwie manchmal Videos angucke, wie die, weiß ich nicht, in einer Fender-Fabrik in den 50s halt da Gitarren zusammengeklatscht haben, ist schon wild und das ist schon, das fasziniert mich schon total.
Ja. Voll. Ja, voll krass. Aber das ist richtig. Die Gitarre ist ja immer das Gleiche. Du hast 6 Saiten. Klar, manche Gitarren haben auch 7 Saiten, habe ich schon mal gesehen.
7, 8, 9 gibt es
hier bei Korn auch, oder sowas. Die spielen ja sowas. Aber im Grunde genommen hast du 6 Saiten. Du hast die Bünde bis zum 12. Grund. Reichst ja eigentlich schon fast für alle Akkorde, die du spielen willst. Und das ist ja universal. Also egal, ob hier in Essen oder sonst wo auf der Welt. Es ist ein universales Instrument. Und das macht es auch wirklich Spaß, es zu spielen. Ja, auf jeden Fall.
Voll. Ja, total. Bis heute. Und wie gesagt, so die. Selbst wenn du, am Ende basiert ja alles, zumindest so auch bei vielen Herstellern, basiert ja auch, wenn es natürlich irgendwelche anderen Formen mittlerweile gibt, aber irgendwie basiert alles in der Regel, ja, entweder ist das eine Strat oder das ist irgendwie ein Les Paul. So, das sind immer so diese beiden Lager, wo sich halt so der, ich sag mal, die moderne E-Gitarre halt irgendwie aufteilt. So.
Ja.
Strat-Mensur, Paula-Mensur oder Gibson-Mensur, irgendwie eins von denen. Auch was dann so Konfigurationen angeht. Und da muss man mal so ein bisschen einfach mal so abstrahieren. Dann guckt man sich halt irgendeine LTD, E2 oder ESP Metal Pompe an und weiß eigentlich, naja, das Ding basiert eigentlich in der Regel auf einer Paula. So halt ein bisschen moderner, ein bisschen abgespeckter, ein paar Features wurden weggelassen oder ein paar Specs. Und irgendwie, ich finde es, keine Ahnung, ich finde es bis heute irgendwie krass, dass das auch so gefühlt unanpassbar geblieben ist. Die Leute wollen das halt einfach so.
Ja.
Die wollen das einfach.
Ja.
Das ist total abgefahren.
Das stimmt. Was ist eigentlich so der Klassiker bei Gitarrenreparaturen? Also, wo du denkst, yep, das sehe ich 5, 6 Mal die Woche, da weiß ich genau, was zu tun ist. Was ist so ein
klassisches Setup, definitiv. Also das die Grundeinstellung, genau.
Okay.
Die ist auch ehrlicherweise, wir nennen das so ein bisschen umgangssprachlich bei uns, das ist so die, ja, manchmal muss man auch sagen, so ein bisschen die finanziellen Säulen des Ladens, weil die einfach auch am leichtesten zu kalkulieren sind. Und da ist es tatsächlich so, dass dann jeder Handgriff so sitzt, da kannst du, weiß nach Schema F vorgehen, aber es ist dann irgendwann so routiniert, die kannst du so durchhauen. Und klar, man hat immer noch ein Restrisiko, dass man doch eine Sache erst sieht, wenn es fertig ist. Und dann hat man trotz, also das ist dann manchmal doch der Erfahrung geschuldet, dass man dann sagt so, hey komm, das ist ein schneller Abwasch.
Ja.
Und dann denkst du das fertig und dann merkst du, okay, fuck, hier sind doch nochmal jetzt 2, 3 Bünde hochgekommen. Oder Bundstäbchen hochgekommen, dann muss man die doch nochmal abrichten.
Ja.
Ist jetzt auch nicht schlimm. Weil das sind so die, ich sag mal, das, was so das Butter- und Brotgeschäft ist. Aber mittlerweile halt auch so, ey, dieses auch Neubundierungen, unzählige. Ich habe, also wie viele hier jetzt einfach in den letzten Wochen wieder reingekommen sind. Und das ist mittlerweile auch tägliches Geschäft, tatsächlich. Sattelanfertigungen, generell so Modifikationen, Upgrades zu machen. Evertune ist ein Riesending hier in den letzten Jahren geworden.
Okay.
Wie viele Evertunes wir schon verbaut haben. Kopfplattenbrüche, irgendwas ist kaputt gegangen, muss wieder in Stand gesetzt werden. Also eigentlich, das ist ein Fass ohne Boden. Okay. Ja, voll.
Kannst du mir kurz helfen? Es ist Evertune. Ich bin jetzt ein bisschen raus. Was genau ist das? Oder völlig für die Hörer, die das nicht kennen.
Ein Evertune ist tatsächlich meiner Meinung nach, zumindest was ein mechanisches Upgrade an der Gitarre angeht, eigentlich so die Innovation und Gamechanger in den letzten Jahren gewesen. Warte mal, ich habe hier tatsächlich... Jetzt das Video, glaube ich, auch hoch, ne? Oder?
Ja. Alles gut.
Das ist halt so, das ist eine Evertune-Brücke. Die ist jetzt für eine Les Paul oder SG einfach gedacht. Und der Game-Changer, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber tatsächlich, da bin ich schon sehr beeindruckt. Du hast einfach pro Seite, das ist jetzt eine 6-Seiter-Version, hast du ein Modul immer mit einer Feder drin. Also hast du quasi 6 Module mit 6 Federn. Und du kannst die wirklich so einstellen, dass die halt deswegen Evertune einfach komplett in Tune bleiben.
Verstehe.
Die Federn gehen quasi den Seitenzug so mit. Also sprich, du kannst das Ding quasi in zwei, also mal vereinfacht gesagt, in 2 Modis einstellen. Entweder so, dass du, wenn du bandest, dass der Ton stehen bleibt. Das ist total abgefahren.
Okay.
du bandest und dann bewegt sich das Federmodul so mit, dass der Ton einfach keine Veränderung macht. Oder du stellst halt alles bandbar ein, aber das Ding ist wirklich durch diese Federn einfach andauernd, es verstimmt sich nichts. Du brauchst noch nicht mal die Saiten mehr eindehnen, weil die Feder einfach das alles klärt. Und das ist schon wild.
Krass.
Das haben die schon echt, ja, das haben die, das haben die wirklich gut gemacht.
Ja.
Der einzige Nachteil meiner Meinung nach ist der, aber das geht einfach nicht anders, weil das halt, das ist Mechanik, nichts Digitales. Und der einzige Nachteil ist, glaube ich, der, wenn man das halt nachträglich einbaut, ist das ein riesiger Aufwand.
Okay.
Also immens tatsächlich, ja. Genau.
Okay, okay.
Da musste die Gitarre komplett auseinandergefräst werden. Und das ist ein Eingriff von, wenn das Ding drin ist, das zurückzubauen, steht in keinem Verhältnis mehr.
Okay. Ja.
Aber gutes Ding.
Okay, gab es eigentlich auch schon Menschen, die reinkamen mit einer Gitarre, wo ihr gesagt habt, ey, die Reparatur, die übersteigt echt den Wert der Gitarre. Sagen wir, ich habe mir jetzt eine bei Temu gekauft oder so, Gitarre, und der sagt, ja, hier die Bünde müssen eingestellt werden und sowas, wo ihr sagt, ey, ganz ehrlich, den Preis, den du dafür bezahlt hast, das ist bei weitem nicht das wert, was hier du eine Reparatur zahlen müsstest. Gibt es das auch bei euch?
Andauernd.
Wirklich?
Tatsächlich. Ja. Also andauernd im Sinne von so, das, und das soll, das ist, wenn wir so eine Philosophie halt irgendwie haben, das ist die Philosophie meiner Meinung nach, dass wir kein Moneymaking machen wollen. Und das Moneymaking heißt jetzt, wenn hier wirklich jemand reinkommt, und man muss das immer von zwei Sachen betrachten. Einmal den wirtschaftlichen, die wirtschaftliche Seite und die emotionale Seite. Wenn jetzt, nehmen wir vielleicht mal, klammern wir mal einmal die Temo-Gitarre vielleicht aus, sondern nehmen wir mal vielleicht so am Ende dann doch ist das Familienerbstück, keine Ahnung. Wir beraten halt immer so, dass wir dann schon sagen, hey, es lohnt sich überhaupt nicht. Und es lohnt, also wenn sich das unserer Meinung nach überhaupt nicht lohnt. Und das drücken wir mal sehr, sehr vorsichtig aus, weil wir die emotionale Komponente da nicht außer Acht lassen möchten. So. Und wir wollen den Leuten hier nicht irgendwie sagen, was ist das denn für eine Scheiße, hau ab damit. Das will ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Sondern man soll den Leuten, also man, ich finde, man muss die abholen und man muss mit denen sehr empathisch einfach da auch sprechen. Und einmal aufklären mit, es bringt jetzt nichts, das und das und das zu machen, weil da hängen zu viele Folgearbeiten dran. So, ich finde schon, wenn am Ende, wenn die Grundsubstanz stimmt, so, dann liegt meiner Meinung nach am Ende die Entscheidungsgewalt bei dem Besitzer oder der Besitzerin, wenn die halt dann weiß, das wird so und so teuer werden. Und wenn wir dafür schon einigermaßen garantieren können, dass das sich auch lohnt. So. Dann macht man das. Aber klar, wenn du jetzt, wie du schon gerade gesagt hast, wenn die Leute jetzt halt irgendwie mit dem Fake vom Fake vom Fake ankommen oder halt mit irgendeiner AliExpress-Gitarre oder was auch immer oder Temo-Gitarre, dann sagen wir, ey, wir können hier einen Seitenwechsel machen und versuchen ein bisschen was einzustellen. Das machen wir nicht, weil wir haben da keinen Spaß dran und dann kriege ich Bauchschmerzen, wenn wir eine Rechnung dafür schreiben. Das will ich nicht. Ja. Also das ist absolut, nee. Macht keinen Sinn.
Aber ich meine, es spricht ja eigentlich etwas dafür, dass die Menschen zu euch kommen und Gitarren reparieren wollen. Wir leben ja mittlerweile in einer Wegwerfgesellschaft. Also man kauft lieber etwas Neues, bevor man es zur Reparatur bringt. Das ist ja auch schon so ein Zeichen, dass es eigentlich gar nicht mal so schlecht um die Gesellschaft gestellt ist. Zumindest um die Musizierende.
Du, ja, tatsächlich habe ich auch gemerkt, so, das war dann vielleicht auch dieses Corona-Ding so, dann auch so nachträglich immer mal, habe ich Fragen dann bekommen, hey, wie war das denn bei dir bei Corona? Und ich muss jetzt, also, ey, da muss ich auch sagen, ich habe dadurch jetzt nicht groß profitiert, weil die Auftragslage immer schon viel war, aber während Corona ist dann doch nochmal tendenziell ein bisschen mehr dazu gekommen, weil die Leute einfach gemerkt haben, naja, jetzt will ich das wieder fit gemacht haben und so weiter und so fort. Und das halt dann, also ich glaube, eine Gitarre jetzt halt irgendwie wegzuschmeißen, so, das machen, glaube ich, die allerwenigsten.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Weil da hängt halt immer noch ein großer emotionaler Wert da noch in der Regel dran. Und am Ende ist aber natürlich dann auch so das Ding, und das fällt mir auch sehr schwer, natürlich muss die Reparatur aber auch dann irgendwie ihren finanziellen Gegenwert dann auch haben, damit sich das natürlich auch für uns dann auch lohnt. So. Aber die wenigsten selbst, also keine Ahnung, wie viele Leute dann auch irgendwie die allererste Gitarre wieder rausgraben, so mit der die angefangen haben. Und wenn die Grundsubstanz ist, selbst wenn die voller Punkrock-Sticker oder sowas ist, weil man die halt dann irgendwann so, weißt du, so einmal so, ne, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat oder sowas.
Ja.
selbst die pimpen wir dann wieder auf oder machen die dann fertig. Das ist andauernd so, tatsächlich, ja.
Gab es eigentlich auch mal so Fälle, wo ihr sagtet, wir können hier gar nichts mehr retten, das Ding ist durch, tut uns echt leid, auch wenn es jetzt eine Gibson, eine Fender ist oder so, aber da ist wirklich nichts mehr dran zu retten?
Gab es bestimmt und ich habe ein sehr, sehr gutes Gedächtnis.
Okay.
Also ja, tatsächlich ist das so, das finden viele Leute immer, das wissen die sehr zu schätzen, dass ich die meisten Reparaturen nicht vergesse. Ich kann mir da manchmal schlecht Namen merken, aber selbst wenn Leute noch nach 5, 6 Jahren bei mir reinkommen oder bei uns reinkommen, dann irgendwann fällt der Groschen und sage ich, ja warte mal, ich habe dir doch vor Jahren mal die und die Gitarre dann gemacht. So, und da, also habe ich dann immer so eine Connection dann zu. Das ist ganz praktisch. Muss ich mal echt überlegen. Ja, gab's. Oh, ich bin aber auch, ich weiß nicht, das ist besser geworden, aber tatsächlich, ich kann schlecht Nein sagen. Ganz schlecht Nein sagen. Das ist ein Riesending bei mir. Mhm. Und ich habe mir dadurch manchmal Dinge ans Bein gebunden, wo ich mir im Nachhinein denke, ey, also schlimm. Da gab es tatsächlich mal das ist eine Yamaha C40 oder C70 gewesen. Jetzt noch nicht mal ein Kackteil, kostet irgendwie, weiß nicht, 200 Euro oder sowas.
Okay.
Und da ist dem Typi ist dann komplett die Zarge im Korpus, also die Zarge, da war ein riesiges, also kein Loch, sondern da fehlte ein Stück Zarge, das ist einfach komplett weggesprengt gewesen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Und der wollte halt unbedingt wieder repariert haben und ich, Idiot, habe dann damals gesagt, ja, ich guck mal. Und da überhaupt nicht geblickt, da war ich aber, ist aber schon ein bisschen was her, weil ich den Typen nicht hängen lassen wollte, weil die war auch irgendwie auch noch ein bisschen modifiziert und er so, ja, das ist dir auch irgendwie sollen geschenkt werden und bla und bla und bla. Aber das ist so, also da ist das Ding von, das Ding passt nur 200 Euro und da jetzt die Zarge zu wechseln, also die Zarge zu wechseln vor allem, also da kannst du eigentlich einen neuen Korpus bauen. So,
ja,
weißt du?
Ja,
oder selbst da jetzt wieder fast ein Stück Zarge einzusetzen, steht in gar keinem Verhältnis, wirklich, im absolut keinem Verhältnis. Und da komme ich zum Beispiel zu so einem Punkt, ich finde das immer wild, weil ich bin ja auch dann viel auf Instagram unterwegs und ich sehe manchmal, was ich sehr beeindruckend finde, gerade im asiatischen Raum, die Japaner sind ultra krass. Es gibt Werkstätten in Japan. Ich gucke mir dann an, denke mir so, ey, wow, das ist einfach crazy gute Arbeit. Und ich frage mich dann immer so, was nehmen die dafür? Also weißt du, was ich meine? Was nehmen die dafür? Was kostet die Reparatur dann jetzt?
Ja.
Und das ist jetzt nur ein Wild Guess von mir.
Ja.
Ich denke mir da manchmal so, naja, ich glaube, das könnten wir nicht ansatzweise mitgehen. Verstehst du, was ich meine? So. Und ich will nicht das Fass aufmachen von wegen, muss jetzt hier alles bezahlt werden. Meiner Meinung nach, und das ist auch sehr streitbar hier bei uns tatsächlich, also so oder die Meinung, die ich vielleicht vertrete, es gibt genug Leute mittlerweile, die sagen, hey, das, was wir hier anbieten, ist denen zu teuer. Und es gibt aber die Leute, die dann immer noch sagen, ach krass, so günstig, verstehst du, was ich meine?
Okay.
Also das ist so, das hält sich so ein bisschen, ja nicht die Waage, aber trotzdem gibt es manchmal Dinge von, die Dinge dauern einfach manchmal lange. Und wir lassen uns nicht alles in Stunden berechnen, sondern wir machen schon ab einem gewissen Punkt halt immer noch mehr oder weniger so einen Pauschalpreis. Aber auch noch so, dass sich das für beide Seiten halt irgendwie lohnt. So. Aber tatsächlich jetzt was anzubieten, wo sich das gar nicht lohnt, nee, lieber nicht mehr. Das ist so. Aber gab es, wie gesagt, so Fälle gab es auf jeden Fall.
Ja, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch Menschen reinkamen mit einer völlig anderen Vorstellung, was den Preis angeht und halt auch dieses handwerkliche Wert nicht sehen können. Also wie viel Stunden und Schweiß ihr da reinsteckt und dann völlig desillusioniert da irgendwie auf einen Putzhaut oder sowas und dann wieder gut schnaub rausgeht.
Naja, am Ende ist halt so, und das Fass mache ich doch mal gerne auf, am Ende ist so dieses Ding, was wir einfach so preistechnisch ganz oft haben, ist halt die klassische Neubundierung. Meiner Meinung nach ist die klassische Neubundierung, alle machen die viel zu günstig. Weil ich denke mir, am Ende ist die Neubundierung ist halt wirklich, das ist so Facharbeit. Das habe ich ja schon mal so viel gesagt. Das ist halt so eine Sache von, da brauchst du Erfahrung für und die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen ersten Refit einfach nicht mal komplett versaust, aber einfach nicht gut machst, ist hoch. Die ist einfach groß. Ist auch keine Kritik, das ist normal. Und ich habe mich mit Tilly noch heute darüber unterhalten. wenn du Google AI, glaube ich, fragst, ich habe ChatGPT jetzt noch nicht gefragt, aber wenn du da fragst, wie lange dauert eine Neubonierung in der Regel, dann gibt dir eine Antwort von 2 bis 4 Stunden. Mhm. Und dann denke ich mir so, das ist völlig unrealistisch. So. Mhm. Weil da so viele Arbeitsschritte einfach dranhängen und so viele Dinge, die, wenn du die schnell machst, einfach dann versaust. Das ist nicht cool. Und es gibt mit Sicherheit, vielleicht gibt es Leute, die dann sagen, ey, das mache ich dir in 2 Stunden fertig und vielleicht machen wir das auch dann gut. Das ist schön, aber am Ende denke ich mir dann so, du musst trotzdem halt irgendwie einen Preis nehmen, der trotzdem im Verhältnis noch dafür steht. Verstehst du? Weil das ist am Ende, das ist eine Arbeit, die du nicht, so klar ist das auch vielleicht klar, das klassische 1x1, wenn du einen Repair-Shop betreibst, musst du eine Neumonierung anbieten können. Mhm. Aber am Ende ist es trotzdem, das ist eine Arbeit, die dauert meiner Meinung nach mindestens 6 Stunden, wenn du die nicht, oder ja, 6 bis 9 Stunden oder einen Tag, wenn du die auch mal weglegen möchtest und sorgfältig einfach auch machst. Ja, ich kann auch manche Dinge meiner Neumundierung, weiß ich, ey, die kann ich jetzt sehr, sehr schnell gerade machen. Mhm. Aber es gibt so ein paar Sachen, da braucht man Ruhe für. Dann checkt man das nochmal, dann muss man doch nochmal nacharbeiten. Das dauert, das ist einfach so. Mhm. Und ich denke, dass das, also ich hab Shops gesehen, die bieten eine Neumonierung für 150 Euro an, da falle ich hinten rüber. Dann denke ich mir so, ey, das ist nämlich genauso dieses Ding, was du gerade meintest mit so, wenn die Leute halt dann, oder wenn ein Kunde fragt, was kostet es denn bei euch, dann sagen wir mal, naja, es kostet mittlerweile bei uns zwischen 400 bis 450 Euro Servicekosten und ich verstehe, dass die Leute damit den Ohren schlackern, aber am Ende rechnen wir das immer noch nicht komplett in 6 Stunden halt irgendwie um oder in 9 oder keine Ahnung. Weil das einfach meiner Meinung nach ist, eine sehr sensible Arbeit ist und es muss ja irgendwie im Verhältnis stehen. Wir können jetzt halt nicht irgendwie 6, 7, 8 Stunden oder sowas an einer Gitarre eine Neumundierung machen und am Ende sagen, was kostet 150 Euro. So, das funktioniert einfach nicht so. Und ich glaube, viele Leute sehen dann nicht, und ich will da nicht verbittert klingen, die sehen halt, also ganz einfach gesagt, das ist so eine Phrase, für die ist auch das Wort Mehrwertsteuer ein Wort, also verstehst du, die kennen das nicht. Also also Brutto Netto ist für die das ist für die einfach so ein Riesenfragezeichen. Und dass der Staat auch noch irgendwie was mitverdienen möchte und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, wenn du danach so, keine Ahnung, wir haben jetzt Preis XY, dann geht die Mehrwertsteuer noch davon runter und dann kannst du dann einfach nochmal pauschal gefüllt durch 2 teilen, weil hier dann alles ja noch bezahlt werden muss. Klar. Und ich kann verstehen und ich merke, das ist dann doch so ein emotionaleres Thema bei mir. Ich kann natürlich verstehen, dass dann Leute, die nicht diesen Stress haben, die haben kein Ladenlokal, die machen das vielleicht von zu Hause aus und so weiter und so fort und die können das schön in eine eigene Tasche halt irgendwie reinwirtschaften. No front, ist alles in Ordnung. Aber dann finde ich trotzdem ich finde, man sollte sich so ein bisschen an den Preisen orientieren, wie gängige Shops am Ende des Tages auch nehmen. Weil wenn jemand eine Neubonierung für 150 Euro anbietet und ich sehe das ist so, zwischen 150 bis 180 Euro, dann denke ich manchmal so, rechne dir mal deinen Stundenlohn bitte aus. Also so, und verstehst du so, dann denke ich mir, wie viel wert ist dir das? Ist dir deine eigene Arbeit so? Ja. Und das ist, finde ich, schwierig. Schwieriges Thema.
Ich glaube auch, dass die Qualität dann auch rumspricht. Also, auch wenn es bei dir 400, 450 Euro kostet, es spricht sich herum, dass die Gitarre nachher besser ist als vorher. Anscheinend.
Das sollte sie auch sein. Jetzt muss ich aber auch fragen dazu. Also ganz, also es läuft auch nicht alles perfekt, um Gottes Willen. Ich habe heute auch noch eine gemacht, wo ich auch nochmal rangehen muss, weil ich dann auch gemerkt habe, aber das ist mir dann egal. Also egal im Sinne von nicht, dass es mir egal ist, dass ich noch nicht happy bin, sondern das ist mir dann egal von, ich will diesen Preisrahmen drin behalten und am Ende zählt für mich das Ergebnis. Das verstehst du? Und dann, ich gehe da lieber nochmal 1, 2 Mal nochmal bei, weil ich dann selber merke, mich holt das gerade selber nicht ab. Und wenn mich das nicht abholt, dann holst du den Kunden wahrscheinlich auch nicht ab. Verstehst du, was ich meine? Also das muss schon stimmen. Tatsächlich, sonst geht das natürlich nicht auf voll.
Ich finde halt so schön, wie du das erzählst, es ist so leidenschaftliches Handwerk. Also hole ich mir einen Maurer auf mein Grundstück, der baut mir eine Mauer und da ist fertig, ist in Ordnung. So, jetzt gehe ich bei dir rein und ihr brennt ja für Gitarren, ihr wollt das Beste für die Gitarre und für den Kunden, der da reinkommt und das hört man bei dir auf jeden Fall jedes Mal mit, finde ich total toll.
Danke, am Ende soll es ja auch so sein und ich meine, am Ende wird ja auch in Ordnung, das muss ich auch sagen, die Romantik ist natürlich verloren, also die ist ein bisschen verloren gegangen, was soll ich dir sagen? So. Ja. Und ich will aber bloß nicht so enden. Ich möchte nicht verbittert rüberkommen, dass man halt dann irgendwann so sagt, so ist so alles Dreck und bla, früher war alles besser, das sowieso nicht. Aber es muss auch irgendwie sein, dass man sich über die Sachen auch dann manchmal aufregt und dann einfach denkt, so, warum ist denn das jetzt gerade so? Warum kriegen die das und das nicht besser hin? Aber wenn der Outcome am Ende des Tages auch dann toll irgendwie dann ist und das Feedback auch, also klar, es gibt auch, das ist auch fein und das will ich auch. Ich bin froh, wenn auch mal Leute unhappy sind, ehrlicherweise. Mhm. Weil, wenn die unhappy sind, ist das auch immer ein Ding von, dass du nochmal guckst, ey, okay, warum sind die unhappy? Was kann man besser machen und so weiter und so fort. Das ist mir wichtig, weißt du, weil ich will ja jetzt nicht halt irgendwie, mal auf gut Deutsch gesagt, so den Arsch gepudert bekommen, weil dahinter, ich hinterfrage mich den ganzen Tag schon selbst und ich will auch mal tatsächlich dann, bin ich auch sehr dankbar dann darum, wenn einfach mal Leute sagen, so, oh, jetzt, das hat mich noch nicht so abgeholt, kannst du da nochmal, ja, gerne. Weißt du, was ich meine? Das ist wichtig, damit du auch ein Learning halt dann auch irgendwie hast, so, weil, egal wie oft du eine Sache schon gemacht hast und am Ende ist es auch ein Handwerk, und da läuft auch nicht alles glatt, so. Und ich sehe das ja auch, also ich bin ultra gut da drin, Sachen halt irgendwie nachvollziehen zu können. Zum Beispiel, und das ist ja nicht nur hier so, es gibt Kunden, die kommen mit einer Gitarre, die schon mal in einer anderen Werkstatt bei an, weil die in dieser anderen Werkstatt unzufrieden waren.
Okay.
So, das gibt es. Und das ist aber auch gleichzeitig so, es gibt Kunden, die mal hier waren und mit der Gitarre in eine andere Werkstatt gehen, weil die hier unzufrieden waren. Das ist so. Das erfährt man nicht immer, weil man dann vielleicht doch also nie wieder was von den Leuten gehört hat oder weil die halt dann das nicht in Anspruch genommen haben, dass wir anschauungslos nacharbeiten. Ist völlig in Ordnung. Ich will damit nur sagen, ich gucke mir dann Arbeiten von anderen Werkstätten an und denke mir so, naja, das ist jetzt aber auch gar nicht, also es gab auch mal Fälle, wo ich mir auch gedacht habe, ach du Kacke, schlimm, also no front, aber wirklich so, es geht so nicht. Aber manchmal sehe ich dann, ich sag mal, vielleicht so Kardinalsfehler, wie man das so schön sagt, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, das habe ich auch schon gemacht, das passiert. Und manchmal hängt man so lange an der Gitarre dran und dann will man, dann ist man mal froh, wenn man fertig ist, verstehst du, was ich meine? Und dann übersieht man vielleicht auch mal ein Ding schneller, als man es eigentlich nicht übersehen sollte. Das passiert, das ist ein Handwerk. Und wenn die Leute sich aber generell halt irgendwie Mühe geben, und das eigentlich prinzipiell können, weil ich kann schon unterscheiden, ob eine Person das irgendwie kann oder halt nicht kann. So. Und wenn ich aber sehe, naja, eigentlich kann die das, weil die Grundlage gut ist, aber da ist dann vielleicht so ein bisschen, dann ist die Luft da raus gewesen. Das ist so, das habe ich auch schon gehabt. Das ist ganz oft so, wenn du zu lange an der Gitarre sitzt, dann wirst du wahnsinnig. Das ist schlimm.
In diesem ganzen Gitarrenwerkstatt-Kosmos, sagen wir jetzt mal, du könntest eine Sache ändern, von jetzt auf gleich. Welche wäre das?
Zeitmanagement.
Okay.
Sofort. Also, ehrlicherweise so ein bisschen das Ding von manchmal auch wesentlich strukturierter nochmal dann zu sein. Ich bin jetzt kein kompletter Chaot, das jetzt nicht. Aber ich merke dann, Jappo sagt immer ganz gerne, der sagt so, lass dich doch mal endlich mal auf ADHS testen und so. Und ich immer so, ja, ey, komm, brauche ich nicht, bla bla bla.
Ja.
Und ich merke da manchmal tatsächlich so, ich bin schnell von Dingen manchmal überfordert. Und dann merke ich dann so, okay, jetzt muss ich mich wieder komplett zusammenreißen, damit man jetzt strukturiert das und das und das macht. Aber dieses Ändern einfach so wirklich, dass man muss das so betrachten, gerade bei aufwendigeren Sachen, dass man die zeitiger anfängt. Ganz wichtig. Das ist wirklich so das Ding von, das darf man nicht unterschätzen, was an manchen Dingern einfach für einen Aufriss dann dranhängt. Und das muss man wirklich wie so ein Haus dann bauen. Ein Haus baust du auch nicht an einem Tag. Du musst das kontinuierlich dann einfach machen. Es gibt manche Arbeiten, zum Beispiel, keine Ahnung, Evertune ist auch sehr aufwendig, aber ey, da bin ich schon mittlerweile sehr fix drin, so, das geht. Und da kann ich auch sehr gut wirklich auch unter Stress arbeiten, das funktioniert ganz gut. Also ich kann generell gut unter Stress arbeiten, das habe ich mir echt antrainiert, das klappt. Aber manche Dinge musst du nicht unter Stress machen. Also kannst du das auch total gesünder machen und ich müsste da mein Zeitmanagement was arbeiten. Das ist schon, das ist ein ganz schlimmes Ding. Ja, voll.
Okay. Bevor wir jetzt Schluss machen, stell dir mal vor, deine Werkstatt brennt. Du könntest genau eine Gitarre retten. Welche wäre das?
Boah. Nur eine.
Nur eine. Eine einzige. Gibt es da ein Modell?
Warte, dann, ich muss,
guck
muss
dich
das.
Um.
Nee, ich müsste. Tatsächlich, ich würde, das ist so ein bisschen austauschbar. Ich würde wahrscheinlich die retten, die in dem Augenblick den höchsten, also den größten Vintage-Wert ehrlicherweise hat, muss ich schon sagen. Also das wird mir jetzt so aus dem Bauch rausfallen. Die Leute, die das jetzt gerade hören, ich würde gerne alle Gitarren natürlich dann retten.
Natürlich.
Aber tatsächlich, wenn es wirklich, wenn das jetzt diese Do-or-Die-Frage ist, dann würde ich halt gucken, okay, wenn ich jetzt doch hier eine alte Gitarre gerade habe, wo ich weiß, ey, übel, dann können meinetwegen die anderen, nein, es soll keine Gitarre verbrennen, aber die würde ich retten. Tatsächlich,
das wird sehr schön, sehr schön. Lieber Paul, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein ganz tolles Gespräch gehabt, habe mich was gelernt.
Dank.
Über Gitarrenwerkstätten und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß bei mir gehabt.
Ey, absolut. Vielen Dank für die Einladung, Frank. War total. Also war schön mal wieder. Mein eigener Podcast, den habe ich jetzt seit anderthalb Jahren erstmal auf Halde gelegt.
Ja.
Und es ist mal schön gewesen, einfach mal auf der anderen Seite zu sitzen. Finde ich auch toll. Danke dir.
Ja, sehr gerne doch. Folgt Paul's Repair Shop auf Instagram. Da ist er oder ist das Team sehr
tatsächlich
umtriebig. Immer viele tolle, lustige und informative Reels. Ich hau das nochmal in die Shownotes mit rein. Könnt ihr mal reinschauen. Und ich würde sagen, bleibt neugierig und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Fragen an. Der Interview-Podcast mit Frank Göbel.